Vater unser im Himmel.
Ja.
Psst, unterbrich mich nicht, ich bete.
Oh, du hast mich doch angesprochen.
Ich? Dich angesprochen? Wer spricht denn da?
Ich? Ich bin, der ich bin. Du hast mich eben gerufen.
Wieso? Das betet man doch so. Vater unser im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll das meinen?
Ja, ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Weißt du eigentlich, was das bedeutet?
Es bedeutet... Meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das denn auch wissen?
Naja, du betest es doch. Dann solltest du doch auch wissen, wovon du sprichst. Es heißt übrigens, dass ich einzigartig wichtig bin und dass dir mein Name wertvoll ist.
Ah, ja, verstehe. Stimmt ja auch. Aber jetzt weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Willst du das wirklich? Handelst du auch so?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst und lege artig die Spende ins Körbchen. Das steht da vorne. Ich hatte sogar eine 1 im Religionsunterricht.
Ja, das ist aber nicht mein Wille. Nein, ich will mehr.
Wie mehr? Immer mehr?
Ja, ich wünsche mir, dass dein Leben in Ordnung kommt. Ich wünsche mir, dass du dein Leben mit mir zusammengehst. Dass auch Menschen um dich herum mich kennenlernen und wissen, dass ich die Rettung bin. Auch deine Freunde und dein Nachbar, also den du eigentlich nicht so magst. Ich will auch, dass du deine Gaben erkennst, die ich dir geschenkt habe. Und dass du sie nutzt, auch in der Gemeinde. Und denke daran, sei barmherzig und hilfsbereit. Denn alles, was du für Menschen tust, die es brauchen, das tust du dann auch für mich.
Puh, das ist aber eine lange Liste. Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Hier sind so viele andere. Die anderen können das doch auch machen.
Ja, natürlich. Aber nun spreche ich gerade mit dir, denn du hast mich angesprochen und ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Wille geschieht.
Ja, will ich ja auch. Da hast du recht. Kann ich jetzt mal weitermachen? Also, unser tägliches Brot gib uns heute.
Ja, du hast einen ganzen Kühlschrank voll. Denk dran, dass es auch Menschen gibt, die Hunger haben und für die könntest du was tun.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und was ist mit Tom? Habt ihr euch nicht gestern erst gestritten?
Jetzt fang bloß nicht von dem an. Du weißt doch ganz genau, dass er angefangen hat. Und er hat mich auch noch vor anderen allen ausgelacht und mich beschimpft. Da darf ich mich doch wohl wehren.
Ja, ich weiß. Aber du hast doch gerade gebetet, dass du denen verzeihen möchtest, die dir etwas getan haben.
Ach so. Ja, aber das gehört nun mal so ins Gebet. Ich mein's nicht so. Er muss sich zuerst entschuldigen.
Aber ich hab dir doch auch all deine Fehler vergeben. Obwohl du dich nicht immer gleich dafür entschuldigt hast. Obwohl du immer wieder Fehler machst. Und sei mal ehrlich, das macht dich doch traurig, wenn ihr nicht miteinander sprecht.
Ja, ich habe schon richtige Bauchschmerzen und ja, so gut schlafen kann ich auch nicht mehr.
Siehst du, das ist mit dem Gebet gemeint. Vergib ihm doch, so wie ich dir vergebe. Es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Ich helfe dir dabei.
Ja, danke. Ja. Aber nun mache ich weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Ah, nichts lieber als das. Nenn mir doch einfach mal Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das? Ich verstehe nicht. Wieso soll ich das machen?
Naja, du kennst doch deine schwachen Punkte. Zum Beispiel, du wirst schnell wütend. Hin und wieder flunkerst du, bist unfreundlich zu deinen Eltern. Naja, du ärgerst deine Geschwister. Versuch's doch besser zu machen.
Ich glaube, es ist das schwierigste Vaterunser, was ich jemals gebetet habe. Aber ich glaube, ich verstehe zum ersten Mal, worum es hier eigentlich geht. Nämlich um mich selbst.
Schön, ich freue mich. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das zu tun, was mein Wille ist, dann fängt mein Reich hier schon auf der Erde an.
Amen.
Boah, du, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Ja, ist so mit dem Beten, ne? Beten und Beten und Beten, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Und wie schnell passiert das, dass man Sachen, die man so gelernt hat, macht, weil man sie so macht. Mein Thema heute heißt, auch du kannst beten. Und es gibt nichts zum Auswendiglernen für das Gebet. Zumindest nicht von mir. Es gibt in ganz vielen, auch in ganz vielen anderen Religionen wird gebetet. Und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, immer das weiß, dafür weiß ich eigentlich zu wenig. Aber ganz oft ist es so, dass es überall Gebete gibt, die man auswendig lernt. In vielen Fällen schreibt man sie auf, hängt sie irgendwo hin und lässt dann für sich beten. In Nepal, habt ihr vielleicht auf Bildern auch schon gesehen, da gibt es oft so ganz lange Leinen, hunderte von Metern lang, da hängen überall Fahnen dran. Und da stehen auch Gebete drauf. Und die lassen die da hängen, bis die weggeflattert sind und sagen sich damit, da betet der Wind praktisch für uns. Und wenn Buddhisten durch ihren Tempel gehen, dann gehen die oft an solchen goldenen Rollen vorbei, streichen das rüber und bringen die so zum Rollen. Und da sind in diesen Grafiken und Dings auch Gebete drin. Und man sagt, dann bete ich eben. Dann betet das einfach für mich. Aber ich darf es euch verraten, die meisten wissen das, das ist nicht eigentlich Gebet. Aber wir wollen mal ein bisschen rausgehen, was machen, was ist Gebet, was ist das? Ein paar Vorschläge, ist ein bisschen interaktiv heute, ich werde die Sachen auch wiederholen, damit man sie dann im Video auch hören kann und aus der Aufnahme. Ja, reden mit Gott zum Beispiel, das ist Beten. Gibt es noch andere Vorschläge, wie kann man das noch beschreiben? Jeder benennt das ja auch ein bisschen anders.
Ein Gespräch, das bedeutet ja auch, dass ich höre.
Ein Gespräch bedeutet auch, dass ich höre. Und für was kann ich beten? Ich sammle mal. Einfach ganz unkommentiert sozusagen. Nächstes. Ja. Ja, das nennen wir Fürbitte, ne? Für andere oder Beten für andere. Nennen wir es mal so, Beten für andere. Ja. Wir machen das am besten. Gespräch, sag mal Gespräch, ja? Ist das okay? Passt das? Gut, Gespräch. Sagen wir das Gespräch. Anbeten, ja, Gott Ehre geben, schreibe ich mal, das ist vielleicht besser verständlich.
Beten für uns oder für mich?
Vielleicht noch ein bisschen konkreter, wie meinst du, für was im Speziellen meinst du so?
Ein Problem, eine Not, die ich
habe. Ja. So, noch ein. War das eine Meldung?
Das wollte ich auch sagen.
Okay. Einen nehmen wir noch. Von den Kindern noch jemand oder so?
Bitten für die Not anderer.
Ja, hatten wir, glaube ich, schon irgendwo beten für andere da. Hatten wir das schon da. Ah. Genau. Genau, das haben wir im Vater Unser auch, ne? War auch so ein bisschen, gut, wir lassen es jetzt. War auch so ein bisschen ja eben Thema, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Ja, was ist mit Tom? Ja, dann wird es nämlich ganz persönlich, weil irgendwie verknüpft Gott das dann miteinander, ne? Wie du mir, so ich dir. Nee, wie du den anderen, so ich dir. Da verknüpft sich das Ganze ein bisschen. Wir haben eine Menge Sachen. Ich meine, man kann das ja alles noch aufdröseln, ganz viele, wir können ja für alles Mögliche. Ich finde das mit dem Gespräch sehr schön. Und das hatten wir ja vorhin auch, dass das Gespräch ist zum Hören, das Gebet nicht einseitig ist. Und das müssen wir ja auch lernen. Also sag mal so, du sagst jetzt das und das, ist dann leicht gemacht. Aber dass man auf den anderen auch hört, das ist dann so ein zweites Paar Schuhe. Ich will eine Bibelstelle lesen, das ist eine Geschichte, die hat Jesus erzählt. Die steht im Lukas 18, ab Vers 10. Und da spricht Jesus auch über das Gebet. Und er will damit etwas sehr deutlich machen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Also Tempel, wir könnten auch sagen in der Kirche, es war halt ein monströses Gebäude, da wo man Gott anbetet. Da gingen die hin und haben gedacht, wir beten jetzt mal, wir reden mal mit Gott. Der eine war ein Pharisäer, das war sozusagen jemand, der war A, relativ wohlhabend und B, war da jemand, der hatte was zu sagen im religiösen Bereich. Sagen wir mal Pastor vielleicht, könnte das sein, ja? Also so einer, wo man sagen würde, das ist ein ganz Frommer. Und in der Regel hatten die auch entsprechende Kleidung an, die sahen schon nach was aus, ne? Der andere war ein Zolleinnehmer. Also das war sozusagen ein Staatsbeamter, der musste an Stadtgrenzen und so Geld einkassieren. Wenn man Waren raustransportiert, dann muss man zahlen. Das ist heute im Prinzip immer noch so, ne? Die gibt es auch noch, diese Leute. Meistens findet das in irgendwelchen Ämtern statt. Also wenn ich aus dem Ausland etwas kaufe, dann kommt das ja nach Deutschland rein und dann sagt der Staat, pass mal auf, dafür möchte ich aber ein bisschen was haben. Und das ist der Zoll unter anderem. Und das haben die eingenommen. Und weil das alles nicht so durchschaubar immer war, waren die Leute oft darin verschrien, dass sie gesagt haben, die kassieren immer mehr ab, als sie dürfen. Die waren also auch meistens relativ wohlhabend. Aber die waren schlecht angesehen, weil einer, der mir immer in die Tasche greift und mir immer das Geld rausholt, ne, den mag ich natürlich nicht, ist logisch. So, Jesus erzählt ja diese Geschichte, sagt, da gehen zwei Männer hin, die sind so. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche. Das ist auch eine religiöse Übung, ne? Ich faste, ich mache das. Und vor allem schreibt sich das auf die Fahne. Hey, zweimal die Woche, das ist Montag und Freitag, ne? Oder was weiß ich wann. Aber könnt ihr mal sehen, wie ernst ich das nehme. Und ich gebe von all meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Also 10% von einem Euro, 10 Cent, gebe ich sozusagen in den Tempel. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen da hinten am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Der eine steht da so, Herr, ich danke dir. Und der andere, der steht da so ganz eingeknickt. Der blickt noch nicht mal hoch. Und schuldbewusst betet er, Gott, sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und jetzt redet Jesus und sagt, ihr könnt sicher sein, dieser Mann, also der Letzte, der Zolleinnehmer, der ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, der wird gedemütigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Mal eine Idee, wie kann man das anders beschreiben, wenn jemand gedemütigt wird? Mal eine Frage an die Kinder, an die etwas Älteren, also die sich das vielleicht. Wie könnte man das ausdrücken, wenn jemand gedemütigt wird? Was passiert mit dem? Habt ihr eine Idee, wie man das sagen könnte? Versteht ihr den Begriff überhaupt? Oder habt ihr eine Idee davon, ohne dass ihr jetzt das erklären könnt? Hast du eine Idee? Oder? Ja, das kann man sagen, das ist demütigend. Ne? Oder wenn man in einer blöden Situation fotografiert wird und alle zeigt das allen. Ne? So, das ist dann so peinlich natürlich auch irgendwie. Aber es ist auch demütigend, weil alle denken, was ist das denn und so, ne? Also wird jemand richtig runtergemacht, ne? Klein gemacht. Ja? Dissen. Dissen ist auch demütigend, das stimmt. Fängt auch beides mit D an noch, zufälligerweise. Dissen, genau. Also jemand so ganz weit wegschieben auch letztlich. Also den macht man richtig klein. Und hier sagt Jesus, der eine Mann, der sich selber ganz hoch hingestellt hat, oh, was bin ich toll, der wird von Gott da ganz klein gemacht. Der hat da nichts zu lachen. Und der andere, der so ganz schwer beladen kam, so, oh, ich kann noch nicht mal, ich kann nicht so aufrecht stehen. Nee, meine Schuld, ich hab so viel falsch gemacht. Jetzt ist da Gott, ich bin im Tempel und der merkt, das passt alles nicht und er fühlt sich so klein. Dem wird auf einmal eine Last weggenommen. Der geht weg und ihm ist seine Schuld weggenommen. Das ist so, wie wenn der schwere Rucksack abgenommen wird, ne? Auf einmal, zack. Und dann ändert sich im Herzen was und man kann ganz anders gucken. Ne? Man ist viel fröhlicher, wenn man keine Schuld mehr hat, wenn einem vergeben wurde. Das ist ja auch in Beziehungen so, in Freundschaften. Ne? Da, vielleicht hat man sowas Doofes gemacht, was Henriette sagt, dass man den anderen irgendwie so ganz, ja, man hat da mitgelacht. Und die denkt dann vielleicht, also aber eigentlich warst du doch meine Freundin. Warum hast du denn über den blöden Witz, wo die mich so doof haben dastehen lassen, mitgelacht? Und dann guckt man sich nicht mehr an. Und das ist doof, weil dann ist diese Beziehung auf einmal kaputt. Und dann muss irgendeiner einen Schritt auf den anderen zugehen und sagen, tut mir leid. Manchmal sagt man das auch nicht so. Manchmal reicht es auch, wenn es so eine Gelegenheit gibt und vielleicht berührt man sich dann so und sagt, ja okay, lass uns wieder Freunde bleiben. Man spricht ja nicht über alles. Aber manchmal muss man auf jemanden zugehen und sagen, ey, war scheiße, eigentlich habe ich dich verraten, ne? In dem Moment war das irgendwie lustig. Aber ich kann mir vorstellen, das hat dir wehgetan und wollte ich nicht. Dann kann man wieder zusammenfinden, ne? Dann können da wieder Freunde sein. Warum Jesus diese Geschichte erzählt? Naja, es gibt Gebete, so wie am Anfang, wie das geplant war mit dem Vater Unser, ne? Das rattert man so runter. Es gibt so Gebete, die sind total leer. Die sind nicht grundsätzlich falsch. Auch was er gebetet hat, wird hoffentlich nicht gelogen gewesen sein. Es ist ja nur eine Geschichte, hat Jesus ja erfunden. Aber so nach dem Motto, es stimmte alles, es war alles drin richtig. Und dass er ihm dafür gedankt hat, dass er nicht so wie ein Pharisäer ist, das können wir ihm auch glauben. Das fand er immer so, ja, das ist total geil, weil ich bin eigentlich ein Guter. Und das sind die Schlechten. Und da danke ich Gott für, ne? So, kann schon alles stimmen. Aber es war eine leere Hülse. Dieses Gebet hat Gott nicht erhört. Und das andere, das war ein Gebet, das hat Gottes Herz erreicht. Warum sind Gebete wichtig? Naja, wir haben das vorhin, habe ich dann mit Gespräch sozusagen übersetzt. Ne? Ich glaube, das kam auch von Henrike. Entschuldigung, Henriette. Zwar, ich wusste, dass ich falsch war, aber kam nicht so schnell. Okay. Ja, wenn Gott uns mag und wenn Jesus unser Freund sein möchte, dann ist es doch eigentlich normal, dass man spricht. Klar, man kann auch texten, ne? Geht auch, wird heute auch immer gerne gemacht. Ich sage immer, sehr schöner Spruch, ne? Warum soll man was in einem minütigen Telefonat erledigen, was man auch mit 300 Textnachrichten klären kann, ne? Ganz einfach. Aber gut, es ist so, wie es ist und jeder mag ja mit dem anderen sich unterhalten, wie er möchte. Aber man spricht sozusagen miteinander. A sagt was, B sagt was. Ich sage was, Gott sagt was. Klar ist oft auch vieles beten für andere, bitten für meine Not. Ist auch ganz viel, oder? Mache ich auch. Ja, Herr, Gott, Allmächtiger, je nachdem, wie wir ihn auch anreden, oder Jesus, mir geht's da so schlecht. Oder du weißt, mein Opa, der hat jetzt das Problem und bitte mach ihn gesund. Wir machen ganz viel, bitten darum. Das ist auch ganz wichtig, haben wir hier eben bei der Geschichte, die Jesus erzählt hat, auch gehabt. Bitten um Vergebung. Da wusste jemand, eigentlich steht dieser Freundschaft mit Gott total viel im Weg, weil da ist Gott der große, leuchtende, erhellte und da bin ich, der einfach Mist gemacht hat, der gesündigt hat. Aber Gott möchte mit uns reden und da muss man eben auch reden und vielleicht müssen wir dann auch manchmal eine Pause machen, um Zeit zum Zuhören zu haben, ne? Ein Bibelvers, der uns vielleicht so ein bisschen helfen kann, steht in Matthäus 7, Vers 7, der heißt, bittet und es wird euch gegeben, sagt Jesus ganz wörtlich so, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird aufgemacht, es wird euch aufgemacht. Und damit wir den ein bisschen besser behalten, habe ich gedacht, das sind drei schöne Teile, zwei davon sind immer so eine Paare und einer in der Mitte ist so ein Einzelner und dafür brauche ich exakt 5 Leute, 2 mal 2 plus 1, ne? 5. Ich würde sagen, ich hätte gerne 3 von denen, die in den Kindergottesdienst gehen am Sonntag normalerweise, und 2 von denen, die hier unten sein müssen, normalerweise sonntags. Darf ich euch mal nach vorne bitten? Es ist einfach, ihr müsst nichts sagen, es ist Pantomime. Und es wird auch nicht blöd aussehen, also es wird keiner drüber lachen. Naja, von den Kindern, die nicht die anderen, nein. Und unter 17, so. Also, 3 mal unter 17 und 2 mal über 20, so. Die dazwischen haben Glück. Ich hoffe, ich habe da genau die Gruppe genommen, die nicht da ist. Es gibt Leute, die haben nichts zu verlieren, die Älteren, kommt man nach vorne, 2 Stück. Kann ein Ehepaar sein, können auch andere sein, unwichtig. Dann haben die Kinder auch Mut, sich hier hinzustellen. Also, einer ist schon mal da. Noch jemand? 2, sehr schön. Ihr steht da auch schon genau in der richtigen Ecke. Weil wir fangen... Nein, ihr steht genau in der falschen. Ich stehe falsch rum. Stellt euch mal in die Richtung. Genau, ihr beide seid da. Und jetzt brauche ich noch... Jesse, dich nehme ich. Du bist dafür geeignet, doch. So, nein, du kommst mal bitte hierher, du darfst hier alleine stehen, also ich stehe hinter dir, da passiert dir nichts. So, bittet und es wird euch gegeben. So fängt der Vers an. Wie könnte man das pantomimisch darstellen mit dem Bitten? Von euch. Ja, wenn du jemand bittest, gut, jetzt, das wäre jetzt beten. So, geh mal weg vom Gebet, einfach so im Alltag. Wie könnte man jetzt pantomimisch darstellen, ich möchte diesen Ausdruck, ihr sollt ihn raten sozusagen, wie könnte ich darstellen, dass ich etwas erbitte von jemandem? Hast du eine Idee? Also, es gibt ja solche Spielchen manchmal, wo einer muss was zeigen und die anderen sollen das raten. Was machst du denn da gerade? Wenn du jetzt geheim von mir weißt, du sollst das Wort bitten, etwas von jemand erbitten, darstellen, wie würdest du das machen? So. Okay? Gut. Und geben? Genau so machen wir das. So. Also, bittet, das machst du, dann wird euch gegeben, machst du. Dann haben wir diesen Teil, den habt ihr schon mal geübt. So, jetzt haben wir suchet und ihr werdet finden. Wie könnte man das darstellen? Wie suchst du was? So kannst du was suchen, ja. Also wenn du da hinten suchst, wo der Kirchturm in dem Dorf ist, ne? Wenn du aber, ich sag mal so, das Buch für den Unterricht suchst, was würdest du dann machen? Weil du es jetzt in den Schulranzen packen musst? Oder den blöden Stift, der runtergefallen ist und irgendwo weggerollt ist? Naja, was machst du denn da so? Ne? Gucken, ne? Mach mal. So. Naja, du suchst ihn jetzt. Der liegt irgendwo. Machen wir es mal so. Such mal ein Mikrofon. Ah, und gefunden. Genau, genau so machen wir das. Also du suchst, guckst rum und dann hebst es auf, dann hast du es gefunden. Ne? Mach nochmal. Spiel mal vor. Vielleicht nicht einfach. Mach mal das Suchen ein bisschen länger. Suchen dauert immer ein bisschen länger. Bei dir geht das schnell, ey, dich brauche ich. Weil ich verdödel ja alles, ich lege Sachen weg und weiß in dem Moment nicht mehr, wo die sind. Also ich würde es so machen, da, und dann, da ist es so, ne? Natürlich ohne den Radau, weil es ist ja Pantomime. So, und für euch beide haben wir Klopfet an und es wird euch aufgemacht, das kriegt ihr, glaube ich, hin. Also einer macht das Klopfe.
Warte, ich will die Tür sein. Du bist die Tür.
Und es wird aufgemacht. Okay, und damit wir diesen Vers besser behalten. Wir könnten natürlich noch jemanden nehmen. Einer, der 2 Hände hat. Sind nicht so viele. Ganz einfach. Wo steht denn dieser Bibelvers? Das solltest du ja noch nicht ranwerfen. Aber da oben stehen 2 Ziffern. Ganz simpel, ne? 7:7. Matthäus 7, Vers 7, ne? 77, aber da haben wir ein Komma zwischen, also das heißt Matthäus 7, Vers 7 steht das. Da hätten wir jemanden brauchen können, hey, ich habe 2 Finger, super. Gut, 2 Hände sogar. Also, Matthäus 7, 7. Der wird euch gegeben und jetzt suchst du. Und hurra, ich habe gefunden, ne? Unten klopft an. Okay, das machen wir jetzt nochmal zusammen und ihr sagt den Text zu den Bewegungen und wir machen ganz stumm die Bewegung, ja? Er macht ja noch nichts. Super, ich danke euch. Da sind so ein paar Teile drin, ne, was wir so beim Beten machen. Bitten haben wir hier auch gehabt. Beten für andere, bitten für meine Not, bitten um Vergebung. Um Gesundheit, um Kraft im Alltag, wofür bitten wir noch? Vielleicht auch für ein gutes Gespräch irgendwo, weil wir jemand weiterhelfen wollen. Oder, ja, was? Für einen Erfolg bei allen möglichen Sachen, ne? Von der Klassenarbeit bis im Sport oder die andere Arbeit, also was man sonst so arbeitet. Man möchte ja gerne, dass Sachen auch gelingen, ne? Dafür kann man bitten. Für Entscheidungen, kann man natürlich auch da einordnen, das habe ich persönlich beim Suchen eher eingeordnet, weil man nach etwas sucht, nach Weisheit, nach einer guten Entscheidung. Wie soll ich mich verhalten? Das ist ja ganz lebenswichtig eigentlich. Wir können natürlich immer so aus dem Bauch raus, immer so handeln, nur ich sage mal so, wir machen da ja oft dumme Entscheidungen. Wenn man sich nichts überlegt, machen wir oft dumme Entscheidungen. Und wenn ich nur nach meinem Gefühl gehe, dann mache ich meistens noch dümmere Entscheidungen. Weil dann bin ich halt sauer auf irgendjemanden oder ich bin total überschwänglich und dann winke ich alles durch, ist alles okay, was sonst nie okay ist. Und ich treffe dumme Entscheidungen. Also so Entscheidungen suchen, wie mache ich das richtig? Vielleicht auch, wenn ich umziehen möchte. Wohin soll ich denn gehen? Na klar, kannst du sagen, ihr seid schon vorgegeben, weil da ist meine Arbeitsstelle. Ach, Arbeitsstelle, okay. Wo soll ich denn arbeiten? Was für ein Beruf? Das sind glücklicherweise Sachen, die kann man alle immer mal wieder ändern. Und so, aber es ist ja besser, man trifft schneller auf das Richtige als später. Ne? Das ist ja super. Ne? Ich meine, wenn ich 10-mal einen falschen Weg gegangen bin, dann ist das echt anstrengend, auch wenn ich dann den richtigen gefunden habe. Ich kann mich erinnern, ich habe im Harz meinen Zivildienst gemacht und da waren so, das war so ein Schülerlandheim sozusagen und da haben wir natürlich auch Nachtwanderungen gemacht. Und nachts ist dunkel, vor allem draußen und da gab es so eine Strecke, die ging so längs und da war so ein spitzer Weg, der ging so und den sind wir hochgegangen. So. Und irgendwann haben wir eine Runde gedreht, zurück. Und an der Kurve habe ich vergessen, dahin zu gehen. Und dann sind wir da so rumgelaufen. Und dann ist das Ding 2 Stunden länger geworden als geplant. Bis wir dann endlich wieder wussten, hätte ich ja Google Maps und so angemacht. Ne? Ich bin älter, nicht, dass ich das nicht gekonnt hätte. Doch, das stimmt, ich konnte es nicht. Es gab sowas nicht. Es gab da oben nicht diese vielen Satelliten mit GPS und es gab auch keine Handys, von denen so ein Normalbürger das mit empfangen konnte. Das ist alles erst ein bisschen später gekommen. Aber wie du auch sagst, wir haben uns da richtig verfranst. Natürlich waren wir froh, dass wir da keine Notsituation hatten und dass alles gut ging, aber es ist anstrengend. Es ist doch besser, man findet den richtigen Weg gleich. Wofür gebe ich mein Geld aus? Na, ich sag mal so, ich glaube, ich brauche Gott nicht fragen, ob ich mir ein Brötchen kaufe oder nicht. Oder ob ich meine Miete bezahle oder nicht. Aber wir machen ja viele andere Sachen. Und das, was, wie sagt ein Banker so, zeig mir deine Bankunterlagen und ich sag dir, was dir in deinem Leben wichtig ist. Wofür gibst du dein Geld aus? Was machst du damit? Hast du den 4. Oldtimer da in deiner Garage stehen? Oder verspendest du alles? Oder ist alles für einen Familienurlaub draufgegangen? Oder was? Muss ja nicht alles schlecht sein. Aber wofür gebe ich das aus? Treffe ich da gute Entscheidungen? Das sind für mich Sachen, wo ich denke, das ist so Suchen. Suchet und ihr werdet finden. Also rede ich mit Gott darüber. Wofür benutze ich meine Zeit? Kann ich die auch anders nutzen? Na klar kann ich die anders nutzen. Frage ist, besser oder schlechter, ne? Und beim Suchen, ich habe, jetzt muss ich mir mal wieder scharf zurückerinnern, also letzte Woche, da gab es einen freien Tag, das war Montag, genau. So. Die Woche davor hatte ich eine sehr anstrengende Woche. Ich musste bis südlich nach Stuttgart fahren, ich repariere ja Bagger. Und wir haben da eine Maschine. Der Kunde, der hat dann alles Mögliche dran umbauen lassen. Das war schon sehr speziell. Dieser Bagger hat Räder, hat also auch ein Lenkrad. Aber der hat sich das auch unter anderem so umbauen lassen, dass er über die Joysticks, über die beiden Hebel, die man so als Baggerfahrer hat, auch damit lenken konnte. Und viele andere Sachen. Und wir haben noch einen Umbau reingemacht, aber es war so, es funktionierten manche Sachen nicht genauso, wie er das wollte. Da war was zu langsam, das ging noch nicht so richtig. Die Schaufel ging in einer bestimmten Stellung von Schaltern sozusagen immer automatisch ganz langsam zu. Das sollte sie ja auch nicht. Und ich sollte da hinfahren und das irgendwie in Ordnung bringen. Und dann sucht man natürlich lange nach Fehlern. Und hat man einen Schaltplan und guckt, wie soll denn das laufen? Tut's das denn auch? Und wenn ja, wo könnte denn was kaputt sein, dass es sich so doof verhält? Was passiert da? Und dann probiert man verschiedene Sachen, dann klemmt man Elektrik um und überprüft, ob das geht und das geht. Dann klemmt man hydraulische Schläuche, also da, wo das Öl durchläuft, um und guckt, wenn ich das abklemme, habe ich das Problem beseitigt oder habe ich das nicht beseitigt und so weiter. Und das dauert alles lange. Und da war ich da so ganz alleine und habe auch manchmal, ich sag mal, mit zu Hause telefoniert, also mit meiner Werkstatt telefoniert. Manchmal braucht man ja jemanden, der nochmal so ein bisschen mitdenkt. Und dann konnten wir zwei Probleme lösen, aber es gab immer noch etwas zu lösen. Es haute nicht hin. Gut, die Zeit lief dahin. Ich habe jeden Tag sehr lange gearbeitet und habe gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss auch zum nächsten Kunden fahren. Und dann war es dummerweise so, dann ruft der Kunde am nächsten Tag an und sagt, ja, warte mal, jetzt geht aber das auch noch nicht. Jetzt ist es noch schlechter geworden sozusagen. Ich habe vorher Sachen überprüft, aber genau das, was er dann machte, zwei Sachen zusammen, die hatte ich halt nicht überprüft. Und dann war das Problem da, boah, dann denk ich mal, Mensch, was hast du jetzt? Was hast du jetzt selber wieder falsch gemacht? Und außerdem, das Problem ist ja auch noch nicht behoben. So, dann kamen die Feiertage dazwischen und dann hieß das, ja, Lorbert, da musst du halt nochmal hin. Was meint ihr, was ich für eine Lust dazu hatte? Wieder so ganz alleine da vor so einem Problem, was ich lieber in der eigenen Werkstatt mit auch ein paar Leuten noch zusammen gelöst hätte. Und dann noch etwas, der Kunde hatte mir einen Schlüssel gegeben, damit ich sein Tor da aufschließen kann und zu. Und beim Abfahren hat er gesagt, wo lege ich das hin? Und er sagt, du legst einfach da hin und dann drückst du auf den Knopf und dann fährt das Tor runter und ist gut. So, jetzt war das nachts abends um 9 und ich musste noch 2 Stunden Auto fahren oder 2,5 Stunden. Und ich in meinen Taschen geguckt und dieser doofe Schlüssel nicht da, ne? Boah. Marcel. Hier geguckt, da geguckt, kann er mir runtergefallen sein, kann der in die Maschine gefallen sein, hinterm Sitz und im Auto geguckt und nee, ich hau jetzt ab. Ich habe jetzt die Faxen dicke, ich fahre jetzt. Das ist jetzt auch vollkommen egal, das bringt nichts mehr. So, weggefahren, Wochenende kommen und so. Ja, ich muss ja auch wieder hin und wir mussten das mit dem Schlüssel ja auch noch klären. Ich sage, ich habe den immer noch nicht gefunden. Ich habe natürlich auch dafür gebetet und es war nicht zu finden. Da haben wir mit 2 Kollegen das Auto durchsucht. Ich habe meinen Arbeitsanzug geschüttelt, auch nichts rausgefallen. Das blöde Ding ist nicht da. Am Dienstag bin ich gefahren, einen Tag später. Da war noch das Gespräch und dann haben wir überlegt, was können wir alles noch machen. Und dann bin ich Mittwoch gefahren, habe das Auto zu Hause bei mir, wäre von da aus zum Kunden gefahren. Und da habe ich vorher nochmal gebetet, Herr, ich brauche diesen Schlüssel. Weil wenn ich den Schlüssel nicht habe, ist das blöd, den kann man natürlich nachmachen, klar, aber ich müsste den Kunden, der irgendwo arbeitet, da treffen, ihm den Schlüssel, damit er alles kompliziert und auftauchen muss der ja so und so. Und da habe ich meine Frau gebeten, auch noch dafür zu beten, dass ich einfach diese Fehler finde. Weil man gurkt ja manchmal so rum und man hat alles, wirklich aber auch alles probiert, an was man denken konnte, was es sein könnte, wo der Fehler ist und nicht gefunden. Und andere Leute haben ja auch noch mitgedacht. So, dann gehe ich an das Auto ran, steige so von der Beifahrerseite aus, will meine Arbeitstasche, meinen Koffer da reinstellen und denke, warte mal, der hat 3 Sitze hat der vorne Und diese zwei Sitze, die Beifahrersitze sozusagen, da kann man die Sitzfläche hochklappen. Ich denke, ja, da hast du noch nicht geguckt, dann mache ich die hoch. Sie da und genau dazwischen und darunter ist ein Kasten. Also ich konnte das beim Untergucken und den Sitz nicht sehen. Der Schlüssel ist da. Punkt 1. Das wurde ein Tag der Gebetserhörung für mich, weil der Schlüssel war da. Naja, dann bin ich schon etwas frohgemuter dahin gefahren. Ich komme da an, setze mich rein, teste, ob das so stimmt, wie der Fahrer das gesagt hat oder der Besitzer das gesagt hat. Ich sage, ein bisschen anders war's. Das geht, aber das geht tatsächlich nicht. Da stimmt was nicht. Guck mir das an. Dreimal drauf geguckt, so ungefähr. Fehler gefunden. Behoben. Ah, super. Der Fehler, den ich sozusagen beim letzten Mal künstlich eingebaut habe, also versehentlich dann, der ist schon mal behoben. Das ist schon mal gut. Und das nächste Problem, auch mit der Schaufel, die immer zuging, die uns schon ganz lange beschäftigt hatte, wo wir nie drauf gekommen sind, warum ist das genau so? Auf einmal dachte ich, warte mal, nicht auf der Seite vom Arm, sondern auf der Seite vom Arm passiert das ja. Nochmal den Schaltplan geguckt und die Schaltplan für die Hydraulikleitung und das alles. Nee, warte mal, das könnte das sein. Wenn ich dieses Magnetventil, was dann den Hahn da sozusagen zumacht, bestrome, dann könnte das Problem vorbei sein. Also ich ein Kabel gelegt, zur Batterie, klack, rangemacht. Es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass man das als Mensch auch normal bedienen kann. Aber ehrlich, es ging auf einmal klack, klack, klack. Ich war wie von Socken. Gut, ich habe immer noch bis abends dann gearbeitet, aber es flutschte, es ging. Wünsche ich mir eigentlich immer, ist aber nicht immer so. Aber ehrlich, das war so ein Tag letzte Woche voller Gebetserhörung. Warum auch immer. Ich hatte, muss natürlich auch sagen, was heißt, das kann man ja alles nicht berechnen. Ich habe noch, während der Fahrt telefoniere ich hin und wieder. Ich habe meiner einen Tante zum Beispiel, seit ihr Mann verstorben ist, versprochen, wenn ich auf Tour gehe, ich rufe dich an. Da sitze ich jetzt nur ein paar Stunden im Auto. Und das mache ich dann auch immer. Und dann habe ich ihr, haben wir über alles Mögliche gesprochen, habe ihr gesagt, so, ich habe auch noch ein Problem. Wäre schön, wenn du für mich beten könntest. Meine Mutter habe ich auch angerufen. Da waren also außer mir sozusagen noch drei Frauen, die da für mitgebetet haben. Und Gott hat Gnade gegeben. Auf einmal ein Blick sozusagen, eine Erkenntnis, ein Wissen darüber. Meine Herren, es ist ja nicht so, dass man ganz doof geboren ist. Und dass andere nicht auch doof sind, haben ja auch alle schon drauf geguckt und sich überlegt, was könnte und wie auch immer. Und auf einmal, das finde ich bei Suchen und Finden. Suche, so werdet ihr finden. Gott hat Gnade gegeben. Es ist nicht immer so, aber es ist schon hin und wieder vorgekommen, wo ich zurückkomme und dann sagt der eine Kollege, ja Norbert, und wie hast du das gemacht? Ja, du sagst, ich wusste auch nicht weiter. Ich habe gebetet und auf einmal habe ich das und das und das gemacht. Und wenn man es so macht, dann kommen wir da rein. Dann funktioniert das. Ja, du wieder. Ja gut, was soll ich sonst machen? Ich meine, ich kann es auch nicht besser. Andere Leute haben auch Erkenntnis, keine Frage. Aber ich schiebe da Gott die Schuld in die Schuhe, das ist so. Das war bestimmt nicht zufällig, dass es auf einmal so ging. Klar habe ich vorher hart gearbeitet, aber auf einmal geht's. Suchet, ihr werdet finden. Oder klopft an, und damit sind wir bei diesem hier. Das ist das hier. Jesus sagt, klopft an und man wird euch die Tür aufmachen. Das ist so, wie ich vorhin sagte, mit den Freundschaften. Ne? Du hast was verbockt und die Beziehung ist auseinander. Freund, Freundin mag dich nicht mehr oder wer auch immer. Anklopfen. Jesus sagt, wenn du bei mir anklopfst, ich mach auf. Und da sind wir bei dem Gesprächsthema, Beziehung. Das ist auch Beten. Ne? Und du kannst auch beten. Du brauchst kein auswendig gelerntes Gebet. Das kann helfen, aber nur, wenn es mir hilft, das auszudrücken, was bei mir ist. Wenn wir sonntags hier Lieder singen, so wie heute auch, dann sind das eigentlich in der Regel auch Gespräche mit Gott. Natürlich sind die auswendig gelernt, vorformuliert und noch mit Musik unterlegt. Da kann man sich noch besser merken. Aber letztlich muss das immer von mir kommen. Und das ist so ähnlich wie, wenn ich, sage ich mal, ein Liebeslied klaue, und das für meine Frau singen würde. Habe ich noch nie gemacht, gebe ich ja zu. Aber wenn ich das machen würde, würde sie nicht sagen, oh, das ist ja blöd, das hat ja jemand anders geschrieben oder so. Sondern dann würde sie doch hoffentlich sagen, oh, das hat mich berührt. Weil jetzt waren diese Worte für sie persönlich. Und deswegen darf man auch auswendig gelernte Gebete benutzen. Aber man kann auch so sagen, einfach, was mir auf dem Herzen ist. Gott, du weißt, klar, du weißt, wie es mir geht, aber dann sagt man das manchmal auch. Andere Menschen, die einen gut kennen, vielleicht auch die Eltern manchmal, die wissen auch manchmal so ein bisschen, man sieht es dir an der Nasenspitze an, wie es dir geht. Aber es ist schön, wenn man es sagen kann. Und manchmal möchte Gott auch mit uns reden. Dann brauchen wir mal ein bisschen Stille, um zu hören, kommt da was zu mir? Meistens geht das hier nicht über die Ohren. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das einmal gedacht, muss ich sagen. Jetzt schon 30 Jahre her, war auch auf der Arbeit. Große Maschine steht über einer Grube, also wo man unten drunter unter die Maschine gehen kann. Und ich war oben auf dem Dach, also in 3 Meter oder sowas Höhe. Und ich höre immer meinen Namen. Und ich gucke so rum und nichts zu sehen. Keiner der Kollegen irgendwo bei... Ich war schon kurz davor, wie der kleine Samuel, den wir so auch aus der Bibel kennen, zu sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Und da bealberten sich gerade welche, weil der eine war unten in der Grube und hat da immer gerufen. Ja, war ein Irrtum. Aber auf viele andere Art und Weise habe ich Gott auch schon gehört. Dass ich auf einmal war ganz klar, ey, pass mal auf, das sollst du machen, das sollst du in Ordnung bringen. Oder solche Sachen. Oder manchmal auch so Sachen, wo dann so ein richtiger Friede reinkommt und in einer blöden Situation, auf einmal wusste ich, hey, das ist, als ob mich Gott umarmt. Wir brauchen manchmal solche Zeiten. Und das alles ist Gebet. Bitten, auch suchen auch nach den richtigen Wegen und auch anklopfen. Und sagen, ich möchte mal wieder Zeit mit dir verbringen. Okay. Und das dürfen wir jetzt machen. Ich bitte euch einfach aufzustehen und ich gebe ein bisschen Zeit für Gebet. Macht's nicht lang, macht's kurz. 2 Sätze, 1, 3 Sätze, aber macht's kurz. Ihr dürft mit Gott reden. Wir wollen das auch zusammen hier tun.